Menschen sind mobil. Nicht selten verbringt man sein Leben an unterschiedlichen Orten. Die Gründe, warum man seinen Lebensmittelpunkt verlagert, auch über Landesgrenzen hinweg, können vielfältig und ganz individuell sein. Vieles von dieser Mobilität fällt unter den Begriff Migration, der öffentlich oft sehr politisiert, hitzig benutzt und in Diskussionen eingebunden wird. Wir wollen heute über dieses Thema sprechen und unter anderem darauf schauen, wie kommt es zu Migration? Wie wurde und wie wird zu Migration geforscht und warum findet alle paar Jahre ein Paradigmenwechsel in der Migrationsforschung statt?
Mainz of Mainz, der Gutenberg Talk. Ein Forschungspodcast der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.
Schön, dass Sie auch bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen. Ich bin Daniel Reismann und der Gastgeber dieser Forschungspodcast-Reihe und gemeinsam tauchen wir in wissenschaftliche Themen und Fragestellungen ein. Es gibt unfassbar viel Spannendes und Faszinierendes zu erfahren. Ich möchte Ihnen durch diese Podcast-Reihe Forschung und Wissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz nahebringen. Ihnen zeigen, welche Themen und Fragestellungen die WissenschaftlerInnen der JGU bearbeiten. Ich bin selbst bei den allermeisten Themen ein Laie. Aber die Uni ist zum Glück ein Ort, an dem man zu vielen Themen und Bereichen ExpertInnen finden kann. In jeder Folge lade ich mir eine Wissenschaftlerin ein, um über ihre, seine Arbeit zu sprechen. So auch in dieser Folge. Heute spreche ich mit Professor Dr. Heike Drothboom. Sie studierte Ethnologie, Erziehungswissenschaft, Religionswissenschaft und Philosophie in Münster, Westfalen und Marburg. Professor Drothboom promovierte 2004 in Marburg und wurde 2012 in Freiburg habilitiert und sie kam 2016 zunächst als Heisenberg-Professorin an die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Seit 2020 hat sie eine reguläre Professur für Ethnologie inne. Thematisch beschäftigt sich Frau Professor Drothboom unter anderem mit den Themen Migration und Demigrantisierung, promigrantischem Aktivismus, Verwandtschaftsethnologie und Politikethnologie. Sie beschäftigen sich mit Migrationsforschung in Ihrer Arbeit. Was genau untersuchen Sie da eigentlich bei Migrationsforschung?
Genau, ich bin Ethnologin, also zunächst vertrete ich ein Fach und innerhalb dieses Faches verschiedene Teilbereiche und da macht die Migrationsforschung oder auch die Migrationsethnologie einen wichtigen Schwerpunkt aus. Und im Grunde kann ich sagen, dass ich zwar einerseits seit 20 Jahren schon zu dem Thema arbeite, aber dass sich die Themen, Probleme oder Fragestellungen ja auch ständig ändern. Also das liegt auch daran, dass die Sozialwissenschaften im Grunde den empirischen oder auch empirisierbaren Gegebenheiten folgen und dass einerseits Migration ständig im Zentrum gesellschaftspolitischer Debatten steht. Und dadurch verändern sich eben auch die Ansichten, Notwendigkeiten und Fragen ständig.
Nun wird das Thema Migration ja öffentlich auch sehr viel diskutiert. Ich meine, es gibt auch manche Themen, die wirklich nur in der wissenschaftlichen Bubble diskutiert werden, aber Migration wird auch öffentlich ja sehr viel diskutiert. Sie beschäftigen sich schon sehr lang und auch wissenschaftlich fundiert damit. Wenn Sie auf diese öffentliche Debatte schauen, wird da aus Ihrer Sicht viel durcheinander geworfen, also viel unsachlich diskutiert oder gibt es da auch durchaus nachvollziehbar sachliche Argumente und wird da auch mit Sachverstand argumentiert öffentlich?
Gegenwärtig habe ich schon mitunter den Eindruck, als gehe es um eine Art Überbietungswettbewerb. Welche Partei entwirft das härteste, am stärksten auf Abwehr ausgerichtete, das inhumanste Migrationsprogramm? Und wir wissen aber auch, dass es den meisten an diesen Aufregung generierenden Akteuren gar nicht so sehr um das Migrationsthema geht, sondern um eine diskursive Vermittlung von Handlungsfähigkeit und Sicherheitsorientierung. Wir sprechen ja gerade jetzt in besonders polarisierten Zeiten, politischer Wahlen, November 24, wir haben 3 Landtagswahlen hinter uns in den östlichen Bundesländern. Wir stehen unmittelbar nach der erneuten Wahl von Donald Trump als Präsident der USA. Und man merkt, dass das Thema unheimlich nützlich ist, weil man annimmt, dass sich anhand dieses Themas sehr gut Wählerstimmen mobilisieren lassen. Ich denke, dass die Leichtfertigkeit, mit der das Thema immer wieder durchs Dorf gejagt wird, auch damit zu tun hat, dass diejenigen, deren Interessen und Rechte durch derartige Politisierung verletzt werden, eben keine Wähler sind. Oder zumindest in der ersten Generation sind es oft keine Wähler und vielleicht wird damit deswegen besonders leichtfertig umgegangen. Sie haben recht, was diese Frage des Sachverstandes gibt. Aber es gibt natürlich auch viele Stimmen, interessanterweise häufig aus der Wirtschaft, die thematisieren, dass wir ohne Migration überhaupt nicht zurechtkommen. Und da wird das Ganze viel realitätsnaher und pragmatischer diskutiert. Da wird dann vielleicht auch eher so eine Sortierungsperspektive eingezogen. Was brauchen wir, was brauchen wir nicht? Was gefährdet Zusammenleben? Worauf wollen wir uns stützen? Insgesamt habe ich, wenn Sie jetzt nochmal ansprechen, dass das Ganze ja lange Zeitläufe betrifft, also auch die Migrationsforschung, dass wir es gerade jetzt mit juristischen Nachjustierungen zu tun haben im Bereich Migration und vor allem Asyl, die wirklich beunruhigend sind, weil das tiefgreifende soziale Verwerfungen zur Folge haben kann und weil soziale Verwerfungen ja im Grunde immer Migration auch zur Folge haben. Man muss sich nur darüber Gedanken machen, wo die stattfinden. Also wenn wir uns Ende der 80er Jahre vor Augen geführt hätten, dass wir das, also damals, als wir das Schengener Abkommen erfolgreich eingeführt haben, dass wir es knapp 50 Jahre später wieder mit Binnengrenzen innerhalb Europas zu tun haben würden und dass die Freizügigkeit ein ja so hohes, gerade von den Bewohnern des ehemaligen Ostdeutschland erkämpftes Gut wieder eingeschränkt würde, das hätten wir damals nicht glauben wollen. Oder dass wir jetzt eben im Zuge der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems mit derart repressiven Verschärfungen zu tun haben, die den Zugang zu einem vollwertigen Asylverfahren und das Recht auf Schutz massiv einschränken würden. Das ist eigentlich unglaublich. Also die Begriffe Aufnahmezentren oder Transitzonen, die gegenwärtig diskutiert werden, die können sich in der Zukunft zu Euphemismen der nächsten Jahrzehnte erweisen. Wir wissen ja eigentlich, dass Auffanglager wie Moria auf Lesbos oder so, wir wissen ja, dass mit so etwas niemandem geholfen ist, sondern dass damit eben Ausnahmezustände geschaffen werden, die dann wieder zu Gewaltakten und zu Migration führen. Also im Grunde ist es so ein Teufelskreislauf, der dadurch entsteht und die Bedürfnisse von Gesellschaften werden weder diesseits noch jenseits der Grenzen bedient. Also das ist etwas, was ich schon stark problematisieren möchte.
Nun ist das Thema ja kein neues mit Migration. Kann man sagen, es gibt Migration eigentlich schon so lang, wie es Menschen gibt?
Das kann man eigentlich so sagen. Ja und nein. Die Menschen waren schon immer mobil im geografischen Raum, um sich materiell zu versorgen, um sich neue Fertigkeiten anzueignen, um neues Wissen zu generieren, um sich zu vernetzen. Aber eigentlich ist der Migrationsbegriff, der wird dann eingesetzt, wenn bestimmte Mobilitäten, die Grenzen von Nationalstaaten überschreiten, von anderen Mobilitäten zu unterscheiden. Also im Grunde müsste man eher sagen, dass Mobilität immer da war, aber dass es Migration erst gibt, seit der Nationalstaat eingeführt worden ist. So würde ich es eher mir anschauen.
Warum hat sich denn die Migrationsforschung, auch mit der Sie sich ja sehr beschäftigen, in den 1980er Jahren vor allem so etabliert? Warum in dieser Zeit?
Die Aussage trifft vor allem auf mein Fach zu, auf die Ethnologie. Da kann man mindestens zwei Gründe für nennen. Zum einen wurde das Thema einfach gesellschaftspolitisch immer wichtiger. Und als man realisierte, dass die sogenannten Gastarbeiter der 1970er Jahre bleiben würden und nicht wieder gehen würden, nahm man das damals tatsächlich als gesellschaftliches Problem, als Herausforderung wahr. Man sprach damals von Generationenkonflikten und so weiter. Also man hat es mit neuen Stigmatisierungsformen, auch mit Rassismus zu tun, Ausländerfeindlichkeit. Das waren damals auch sehr anwendungsorientierte Forschungen. Und gleichzeitig kam es in der Zeit, bisschen später vielleicht, zu dem, was ich eben schon mal beschrieben hatte im Zusammenhang mit der Globalisierungsforschung. Also wir hatten es sozusagen so einen Cultural Turn. Wir haben uns in der Zeit wegbewegt von rein gesellschaftspolitischen Fragestellungen, um die kulturelle Überformung der sozialen Welt auch genauer in den Blick zu nehmen. Und wir lösten uns eben in dieser Zeit zunehmend davon, Kultur mit den bunt markierten Einteilungen auf politischen Landkarten gleichzusetzen. Mit der Globalisierungsforschung waren Verbindungen, Verflechtungen, Vermischungen, Hybridisierungen, Kreolisierungen unheimlich interessant. Das war damals einfach auch à la mode sozusagen. Das Identitätskonzept kam stark auf den Prüfstand. Und die Migrationsforschung profitierte von dieser Perspektivenverlagerung. Denn es ging jetzt nicht mehr darum, die Kultur der Türken oder der portugiesischen Einwanderer zu verstehen, sondern das gesellschaftliche Miteinander, das Produktive dazwischen, das sich beispielsweise auch bei uns in einem kulturell diversen oder diversifizierten Deutschland oder innerhalb Europas herausbildete. Also im Grunde könnte man vielleicht sagen, dass in der Zeit die Migrationsforschung auch zu einer Gesellschaftsforschung wurde.
In der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich etwas gelesen, und zwar den Begriff Sättigungsmoment. Und zwar, dass es zum Teil in konzeptioneller Hinsicht zu einem Sättigungsmoment kommt. Was ist denn damit gemeint und wie kommt es denn zu diesem Sättigungsmoment?
Ja, als wir uns vorbereitend ausgetauscht habe ich mich auch an den Konzepten orientiert, die immer wieder genutzt werden, um Migration nicht nur deskriptiv, sondern auch analytisch in den Blick zu bekommen. Das ist ja auch ein wichtiger Unterschied. Wenn wir über Migration sprechen, dann setzen wir uns auch ab von den öffentlichen Diskursen und versuchen anhand von bestimmten Konzepten Aspekte der Realität in den Blick zu bekommen, die vielleicht vorher wenig beachtet worden sind. Im Grunde könnte man anstatt Sättigungsmomente auch Paradigmenwechsel sagen. So ein Paradigmenwechsel wird als Bruch mit dem Vorausgegangenen wahrgenommen und gilt dann für eine bestimmte Zeit als wissenschaftliche Norm, bis es dann zu einem neuen Paradigmenwechsel kommt. Ich hatte eben schon die 80er, 90er Jahre angesprochen. Die Begriffe, die damals die Migrationsforschung geprägt haben, waren zum Beispiel Diaspora, alles war Diaspora, und ab den 90er Jahren der Transnationalismus. Wir sprachen damals von der transnationalen Wende und das war wirklich ganz wichtig, um sich abzuwenden von Migrationsforschungen, die sozusagen nur im Zielland stattfanden. Und damals kam es eben zu neuen theoretischen Ansätzen, die zeigten, dass eben die Verflechtung über Grenzen hinweg, die Bedeutung von Migration in den Herkunftsgesellschaften, das ganze Phänomen auf verschiedenen Ebenen und Skalen sich anzuschauen. Und dann transnationale Forschung wurde dann auch runtergebrochen auf den Bereich des Politischen, des Ökonomischen, des Religiösen, des Sozialen und. Es gab dann Ausdifferenzierungen und es war wirklich so ein richtiger Transnationalismus-Boom. Und irgendwann hat man den Eindruck, damit kann man jetzt keinen Blumentopf mehr gewinnen. Also es kommt dann zu so einem Moment, dass man den Eindruck hat, es passiert nichts Neues mehr, es wiederholt sich alles, permanent Redundanzen, immer nur neue Fallstudien. Und das wäre so ein Sättigungsmoment. Auf einmal ist es nicht mehr in. Und dann muss man sagen, dass die Phänomene, also zum Beispiel eben diese grenzüberschreitenden Lebensführungen, das gibt's natürlich nach wie vor, aber man sucht dann eben nach einem neuen Anker, um auch wieder die Forschung zu dynamisieren.
Sie haben in einem Sammelband 2014 von einer reflexiven Wende in der Migrationsforschung gesprochen. Meinen Sie damit so einen Paradigmenwechsel, wie Sie ihn eben beschrieben haben?
Ja, das könnte man im Grunde so sehen. Das war damals tatsächlich so eine Art Sättigungsmoment, dass gemeinsam mit einem Kollegen Boris Nieswand, der inzwischen an der Uni Tübingen ist, ein Kollege aus der Soziologie, dass wir uns gemeinsam gefragt haben, so what next? Also wo stehen wir jetzt eigentlich? ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir den durchgeführt haben, vielleicht 2010, 2011 hatten wir eben diesen Workshop gemacht, hatten damals die KollegInnen eingeladen, die wir für am interessantesten, am spannendsten fanden, haben so im Grunde gar keine Vorträge damals halten lassen, sondern haben uns eigentlich damit beschäftigt, wo stehen wir jetzt und wo geht's als nächstes hin. Und wir hatten damals eben dann einen Sammelband herausgegeben, einen deutschsprachigen mit dem Titel Kultur, Gesellschaft, Migration, die reflexive Wende der Migrationsforschung. Und ich muss sagen, so ein bisschen war das auch ein ambitionierter Titel, der einfach auch was Neues einläuten sollte. Aber was wichtig war und was auch unheimlich gut rezipiert worden ist, ist, dass wir eben mit diesem Band eine kritische Hinterfragung der zentralen Grundbegriffe der Migrationsforschung leisten wollten. Und dass diese zentralen Grundbegriffe gleichzeitig die blinden Flecken der Migrationsforschung darstellten. Also zum einen ging es um Migration, den habe ich ja eben auch schon problematisiert, den Begriff. Also wir haben uns damit beschäftigt, dass ja eigentlich nicht nur Varianten von Migration zu thematisieren sind, sondern dass der Migrationsbegriff an sich eine Konstruktion ist und dass damit eben auch ein bestimmtes Problem verbunden ist. Also immer wenn der Migrationsbegriff aufgerufen wird, wird eine bestimmte Art von Besonderheit, eine Andersheit beschrieben. Also nicht nur menschliche Bewegungen im geografischen Raum, sondern es geht fast immer darum, bestimmte Menschen, die innerhalb der Gesellschaft vertreten sind, als anders zu markieren. Im Grunde auch in Richtung, dass deren Aufenthalt problematisiert wird. Also Migration ist so ein Begriff oder eine Technik der Veränderung. Man spricht auch vom Othering. Aber zwei weitere Begriffe, die eben auch in dem Titel dieses Sammelbandes auftauchen, das ist der Kulturbegriff und der Gesellschaftsbegriff. Auch diese beiden Begriffe haben wir uns genauer angeschaut und haben festgestellt, dass im Grunde auch der Kulturbegriff immer wieder aufgeführt wird, wenn es um gesellschaftliche Probleme geht. Also wir sprechen eben über die Kultur der sowieso. Oder da steckt eben so eine Kulturalisierung von Migration drin, als hätten nur Migranten Kultur. Und der andere Begriff Gesellschaft, da ist uns eben aufgefallen, das schließt im Grunde an auch allen wichtige Arbeiten, die damals von Nina Klick-Schiller, Andreas Wimmer geleistet worden sind, dass eben der Gesellschaftsbegriff von so einer containerartigen Struktur ausgegangen ist. Der Nationalstaat als scheinbar abgeschlossener Raum, in dem innerhalb dessen zwar Migration irgendwie stattfindet, im Grunde mit Integration und Assimilierung, aber wir haben natürlich viele Verflechtungszusammenhänge, die Gesellschaften mit anderen Gesellschaften verbinden. Und dieses Verbindende oder das Verbundene ist eben in diesem nationalstaatlich verfassten Gesellschaftsbegriff schlecht erfassbar gewesen. Das heißt, diese drei großen Begriffe der Sozial- und Kulturforschung, die haben wir uns mit diesem Sammelband angeschaut und haben versucht, können wir nicht Modi der Beschreibung finden und das überwinden. Also was uns damals auch aufgefallen ist, ist, dass wir, wenn wir diese Begriffe so verwenden, wie sie im Grunde aus dem öffentlichen Diskurs oder aus der Politik kommen, werden wir im Grunde auch zu Komplizen dieser Veränderung, der Sortierung, der Abgrenzung. Und im Grunde ist es gar nicht unser Anliegen als Gesellschaftsforscherinnen. Und dann war im Grunde unser Vorschlag, Migration eher als eine spezifische Art der Produktion von Wissen sich anzuschauen und eben zu realisieren, dass die Akteure, die Wissen über Migration äußern oder für sich proklamieren, immer auf eine bestimmte Art positioniert sind. Und das gilt eben auch für die Forschung. Wir sind sozusagen einer von verschiedenen Akteuren, die Wissen über Migration produzieren. Und wir wollten mit diesem Begriff reflexive Wende veranlassen, dass auch die Forschung sich darüber im Klaren ist, dass es auch im Blick des Betrachters liegt, was wir uns anschauen. Wir wollten im Grunde mit dem Titel nicht behaupten, dass sämtliche anderen Migrationsforscherinnen nicht reflexiv arbeiten, aber es ging uns darum, diese Reflexivität, die Produktion von Wissen, die durch uns selbst stattfindet, noch stärker ins Zentrum der Selbstreflexion zu schieben, um damit auch dann eben zu einem neuen Paradigmenwechsel zu gelangen.
Vielleicht können Sie noch mal ganz, ganz konkret sagen, was heißt das denn zu sagen, da wird jetzt reflexiv geforscht. Kann man das ganz konkret mal in einem Anwendungsbeispiel machen, wo Sie sagen, also das ist jetzt vielleicht nach dieser reflexiven Wende anders geworden oder das hat sich so und so dahin verändert, kann man das sagen?
Nachdem man so einen Paradigmenwechsel zunächst proklamiert hat, braucht er auch eine Zeit. Ne? Also man kann jetzt im Grunde sagen, dass in den vergangenen 10 Jahren das Ganze sich erstmal etablieren musste. Interessanterweise hat jetzt, ich glaube, das war dieses Jahr in Lissabon, das große Netzwerk für Migrationsforschung auf europäischer Ebene getagt und da war jetzt der Titel The Reflexive Turn of Migration Studies. Also, aber das war schon auch toll, weil man hatte so ein, also ich saß dann da und hatte den Eindruck, so jetzt 10 Jahre später ist es wirklich angekommen. Hier sind jetzt, weiß ich nicht, 2.500, 3.500 MigrationsforscherInnen zusammengekommen, die das jetzt alles durchdeklinieren. Und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich könnte jetzt wirklich viele verschiedene Anwendungsfelder bringen. Auch wird der Begriff mittlerweile schon kritisch gesehen. Das ist natürlich auch der Zeitpunkt, wo nächste Paradigmenwechsel sich andeuten. Aber vielleicht, um nochmal ein konkretes Beispiel zu geben, was ich sehr schön finde, ist so eine ganze Zusammenstellung von Ansätzen, die sich eben mit diesem Wissensbegriff beschäftigen, den ich eben schon genannt habe. Und da gibt es eben das Inventar der Migrationsbegriffe. Das ist im Grunde, am Anfang war das ein Blog, eine Website, wo eben immer wieder neue Begriffe ins Zentrum gestellt wurden von einzelnen Forschenden und die dann gezeigt haben, wie wird eigentlich mit einem bestimmten Begriff eine bestimmte Art von Wissen geschaffen, eine bestimmte Art von Isolation. Es geht auch um historische Genealogien, wie diese Begriffe in die Welt kamen, wie sie sich gefestigt haben und wie dadurch im Grunde auch Wissensdimensionen geschaffen worden sind, die in diesem Feld kritisch zu sehen sind. Also Abschiebung, Flüchtling, Migrationshintergrund ist ein sehr schöner, problematischer Begriff. Das Ghetto wäre vielleicht auch etwas. Oder die Rückkehr. Die Rückkehr ist ja jetzt auch, sozusagen bis vor kurzem ein relativ harmloser, beschreibender Begriff und ist jetzt zu einem ganz stark politisierten Begriff geworden. Also in diesem Blog, und das wurde jetzt eben auch zu einem Buch, haben die KollegInnen sich damit beschäftigt, dass die Begriffe sind auch Produkt von gesellschaftlichen Kontroversen sind und dass sich diese Bedeutungen ständig verschieben, historisch geworden sind und eben gegenwärtig dann genutzt werden. Ich habe mich mit dem Begriff, also das ist, haben KollegInnen aus der Geschichtswissenschaft herausgegeben und ich habe darin in dieser Zusammenstellung einen Eintrag zum Stichwort Solidarität. Vielleicht nur 2, 3 Sätze dazu. Ich fand es eben spannend, dass Solidarität immer auftaucht, wenn wir über Flucht sprechen vor allem und nicht unbedingt, wenn wir über Migration sprechen. Aber dass es im Grunde nur so eine Art Haltung beschreibt, aber dass gar nicht klar ist, welche konkreten Beziehungen und Handlungsinhalte damit verbunden sind. Und wenn man dann mal genauer reinzoomt in die verschiedenen Felder von promigrantischer Solidarität, merkt man doch, dass das im Grunde häufig eher eine Selbstbeschreibung ist der handelnden Subjekte, also eher derjenigen, die sich einsetzen und dass damit die Position derjenigen, mit denen man sich solidarisieren möchte, gar nicht so richtig erfasst sind. Also häufig, gerade wenn sich solidarische Netzwerke und Handlungen in den sozialen Nahraum einlagern, wie zum Beispiel anlässlich der Ukraine-Hilfe, wenn es so eine Veralltäglichung gibt der Interaktionen, entstehen häufig Spannungsmomente, weil hinter dem Solidaritätsbegriff auch paternalistische und viktimisierende Positionen verborgen werden, die dann doch damit verbunden sind, dass man jemandem zum Beispiel beibringen möchte, wie er oder sie sich richtig zu verhalten hat, was die deutsche Kultur bedeutet und so weiter. Das heißt, solidarische Praktiken sind mitunter von sozialer Distanz gekennzeichnet und es wird dann keine neue Gemeinschaftsform angestrebt, sondern der Solidaritätsbegriff nutzt im Grunde der Aufrechterhaltung bestehender symbolischer Grenzen. Also ich sehe den Begriff deswegen kritisch, weil er so kamoufliert, weil er nicht wirklich die Spannungsmomente in den Blick nimmt. Ein zweites, ganz anderes Beispiel wäre das Stichwort Demigrantisierung, was sehr viel diskutiert wird, eben seit damals, seit diesem Sammelband. KollegInnen wie Janine da hinten, Anna Amelina oder Regina Röhmheld haben im Anschluss an diesen Paradigmenwechsel gefordert, im Grunde Migration als Forschungsperspektive auch mal zurückzustellen und sich einer Gesellschaftsforschung zuzuwenden, die eher fragt, wann taucht denn eigentlich Migration als Unterscheidungsmerkmal auf? In Diskursen und Repräsentationen, in Stigmatisierungen, aber vielleicht auch in Politiken und Bürokratien. Die können ja eventuell auf eine gesamte gesellschaftliche Ebene ausgerichtet sein, aber darin eingelagert sind dann eben Techniken des Ausschlusses. Und interessant ist auch zu fragen, wann taucht Migration nicht als Unterscheidungsmerkmal auf? Also zum Beispiel, man kann einen Kontext wählen wie eine Schule oder ein Frauenhaus oder einen bestimmten beruflichen Kontext, eine Börse oder das Bankenwesen. Und dann schauen, wie finden eigentlich Nivellierungen und Banalisierungen statt. Wir müssen eben selber auch gucken, dass wir die Skandalisierungen, die oft mit dem Migrationsbegriff verbunden sind, vermeiden. Und und eben akzeptieren, dass Migration im Grunde eine Kategorie von vielen ist, die wichtig ist, um zu verstehen, wie Menschen zusammenleben. Wir haben ja in Mainz auch einen Sonderforschungsbereich jetzt seit 3 Jahren, der nennt sich Humandifferenzierung. Und in diesem Sonderforschungsbereich befassen wir uns mit der Frage, wie Menschen Menschen fortlaufend, kategorisierend voneinander unterscheiden. In diesem SFB arbeiten 10 Fächer, Soziologie, Geschichte, Amerikanistik, Theaterwissenschaften, Linguistik und eben auch die Ethnologie in über 20 Projekten über Fragen der Humandifferenzierung. Und in diesem Zusammenhang ist Migration nicht zentral, aber eine ganze Reihe von Projekten beschäftigt sich damit. Wir schauen uns eben da an, wie die Kategorien in den verschiedenen Kontexten, in denen gearbeitet wird, wie Migration als eine von verschiedenen, von weiteren Kategorien auftaucht, wie sich dadurch Ausgrenzungen verstärken oder vielleicht auch abschwächen. Genau, es geht um die Kontextabhängigkeit, es geht zum Teil auch um Prozesse, also das anzuerkennen, dass das auch nicht immer alles gleich stark ist. Es geht um Konjunkturen, historische Konjunkturen auch, um zu verstehen, wann wird Migration hochgezogen als sozusagen eine Schranke, die Menschen ganz stark voneinander unterscheidet? Wann sind es zum Teil eher so subtile Diskurse, vielleicht auch Rassismen, die gar nicht so stark strukturell sind, sondern eher diskursiv angelegt? Und wie verflechten sie sich auch mit anderen Kategorien, Race, Gender, Alter? Das ist da sehr gut, um im Grunde dieses Plädoyer stärker reflexiv zu arbeiten und die Migrationsforschung nicht immer so zu vereinzeln, das können wir in dem Zusammenhang sehr gut anwenden.
Migration oder Migrationsbewegungen können Familien und ihr Zusammenleben oft grundlegend verändern. Wenn beispielsweise ein oder mehrere Familienmitglieder in ein anderes Land migrieren und Teile der Familie zurückbleiben. Wer aus der Familie aus welchen Gründen migriert, kann nicht verallgemeinert werden. Oft hat dies auch kulturelle, geschlechts- oder altersspezifische Gründe. Dies ist immer ein Aushandlungsprozess. Frau Professor Drothboom hat mit KollegInnen herausgefunden, dass nicht nur die Personen, die in ein anderes Land migrieren, eine aktive Rolle in der Verbindung zur nicht migrierten Familie haben, sondern dass beide Seiten aktiv an der Bereitstellung von Ressourcen und dem Aufrechterhalten der Verbindung beteiligt sind. Dass es diese Strukturen und Abläufe in transnationalen Familienkonstrukten gibt, ist auch eine Folge davon, wie Staaten mit dem Thema Migration umgehen und dies nationalstaatlich regeln. Auch daran müssen sich Familien, von denen einzelne Personen migrieren, anpassen. Beispielsweise das Recht auf Familienzusammenführung wurde von vielen Staaten anerkannt. Doch unter welchen Bedingungen dieses Recht wahrgenommen werden kann, wird dann wieder ganz konkret nationalstaatlich ausbuchstabiert und eingegrenzt. Auch daran müssen sich die MigrantInnen und ihre Familien anpassen. Diese Vorgaben können auch mitentscheiden, welcher Teil der Familie migriert und wer welche Verantwortung zu übernehmen hat.
Wie hat sich denn Ihr Blick auf das Thema Migration in den letzten Jahren geändert? Sie beschäftigen sich ja wirklich nun sehr intensiv damit. Hat sich denn Ihr Blick auf das Thema überhaupt geändert durch Ihre Arbeit, durch Ihre Forschung?
Ja, im Grunde entstand da auch sowas bei mir wie so eine Gewöhnung. Also einerseits setze ich Migration im Grunde als selbstverständlich. Migration findet immer statt. Und da passiert es mitunter, dass ich das gar nicht mehr explizit benenne. Mhm. Ich rahme dann auch meine Forschung gar nicht mehr als Migrationsforschung, sondern ich erinnere mich, irgendwann ging es mal ums Mainstreaming Gender. Das war auch mal so ein Stichwort vor längerer Zeit. Und ich finde, im Grunde könnte man sagen, Gender, Staatsangehörigkeit, Race, Migration ist eine von vielen Kategorien, die wichtig sind, um zu verstehen, wie Menschen zusammenleben. Und ich halte es tatsächlich für wichtig, diese Kategorien nicht isoliert von anderen zu betrachten. Ich wundere mich manchmal über die Art und Weise, wie Migration im öffentlichen Diskurs dramatisiert wird. Und da muss ich auch als Forscherin oder wir als Forscherinnen müssen aufpassen, dass wir nicht die Politisierung des Themas immer mitgehen. Also wir müssen schauen, dass Bewegungen oder Phänomene nicht migrantisiert werden und damit zu einem Sonderfall des Gesellschaftlichen erklärt werden, sondern dass wir eher schauen, okay, wie kann ich einen bestimmten Zusammenhang mir anschauen und welchen Anteil hat Migration daran, hat Zuwanderung, aber vielleicht ist es auch gar nicht Migration, vielleicht sind es auch Rassialisierungen, die migrantisiert gedacht werden und im Grunde hat es damit zu tun, wie Menschen sortiert werden, weil sie unterschiedlich aussehen. Also im Grunde geht es mir um so eine Nivellierung der Aufregung. Das ist mir eigentlich wichtig.
Wenn Sie jetzt auf das Thema Migration, auf Migration schauen, auch durch Ihre wissenschaftliche Brille, was sind denn Vor- und was sind aber auch Nachteile von Migration für Menschen, die in ein anderes Land gehen, aber auch für Menschen, die schon dort sind? Also wo können da beide Seiten von profitieren, aber wo gibt es einfach auch Konflikte oder Dinge, die herausfordernd sind?
Ja, das ist, ich hatte eben schon mal sowas gesagt, wie die Migration findet einfach statt. Wir sprechen auch von der Autonomie der Migration. Ich glaube, ähnlich wie andere Wissensfelder, vielleicht sowas wie Biologie oder Politik, da würden wir auch nicht sagen, finden wir das gut oder schlecht. Es findet einfach statt. Und was ich auch interessant finde, also einfach nochmal, um so eine Wahrnehmungsverschiebung hinzubekommen, wenn wir über unsere eigene Migration sprechen, dann heißt das Tourismus, Freizeit, Erholung, Gap Year, Auslandsstudium, Fellowship Abroad, Arbeitseinsatz in Übersee, der ebenfalls mehrere Jahre andauern kann. Oder die Abwägung, den Lebensmittelpunkt zu verlagern, zum Beispiel, weil einem das politische Klima einer Stadt oder eines Landes nicht mehr gefällt. Und es ist wirklich interessant, dass bestimmte Formen von Mobilität, zum Beispiel aus dem sogenannten globalen Süden oder dem europäischen Osten, dann eben als Migration gelabelt werden und dann als problematisch angesehen werden. Also ich halte Migration in einer globalisierten Welt für normal, für notwendig, für ein Menschenrecht. Und ich denke, dass sie, wenn sie mit bestimmten Bedingungen der Unfreiwilligkeit einhergeht, dass die Menschen dann Unterstützung brauchen, Unterstützung in der Integration, im Spracherwerb, Zugang zum Arbeits- und Wohnungsmarkt vor allem und in der psychologischen Traumaarbeit. Ich will damit nicht banalisieren, dass es Konflikte gibt. Die gibt es auf jeden Fall. Aber ich möchte davor warnen, diese Konflikte auf die Schultern der Zugewanderten zu legen, sondern eher den Blick dahin zu verlagern, welche Krisen und Konflikte treten anlässlich von Migration in den Vordergrund. Also die Krisen sind da, die sind echt. Es sind Krisen der öffentlichen Versorgung, der Verwaltung, des Wohnungsmarktes, des Schulsystems. Und dann gibt es eben bestimmte Phasen. Wir haben eben jetzt aufgrund des Angriffskriegs auf die Ukraine eine starke Zuwanderung aus dieser Region. Und dann werden diese Krisen auch augenfällig. Und diesen Krisen müssen wir uns widmen. Migrantinnen, könnte man fast sagen, unterstützen uns dabei, diese zu erkennen. Und indem sie vollwertige Mitglieder der Gesellschaft wären, vielleicht auch diese zu bewältigen.
Dann haben wir heute auf das große Feld der Migrationsforschung geblickt und haben das getan mit Professor Dr. Heike Drothboom. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ich bedanke mich ganz sehr bei Ihnen. Vielen Dank.
Migration gibt es schon so lange, wie es Menschen gibt. Menschen sind mobil. Sie verlagern ihren Lebensmittelpunkt. Sie treffen ganz individuelle Entscheidungen, warum sie nicht mehr dort leben können oder wollen, und suchen sich einen anderen Ort, an dem sie leben können. Oft wird über Migration und MigrantInnen sehr polarisiert und emotional diskutiert, weil öffentlich oft nur die Herausforderungen und Probleme thematisiert werden. Frau Professor Dr. Drothboom möchte mit ihrer Forschung und ihren KollegInnen dafür werben, dass über Migration und die damit verbundenen Aspekte rational und wissenschaftlich fundiert gesprochen wird. Sie setzt sich dafür ein, dass die Politisierung und Polarisierung bei diesem Thema abnimmt und mit klarem Blick auf dieses spannende und komplexe Thema geschaut wird. Das haben wir heute getan. Ich hoffe, auch für Sie war viel Spannendes, Neues und Wissenswertes dabei. Wenn Sie noch mehr Interessantes aus anderen wissenschaftlichen Bereichen erkunden wollen, dann kann ich Ihnen alle bisher erschienenen Folgen der Mainz auf Mainz Podcast-Reihe empfehlen. Bis bald. Tschüss.